spricht zu uns die Abgeordnete Renate Bötsch, Mitglied der Ständigen Kommission Planung und Territoriale Rationalisierung. Es bereitet sich vor Abgeordneter Klaus Jakob.
Werte Abgeordnete, werte Gäste, auf der Grundlage des Jahresplanes des Kreistages Oelsnitz für das Jahr 1989 erarbeiteten wir Mitglieder der Ständigen Kommission Planung und Territoriale Rationalisierung uns einen Arbeitsplan für das zweite Halbjahr 1989. Unsere Kommission unterstützt die beschleunigte und produktionswirksame Anwendung von Schlüsseltechnologien. Es ist deshalb für uns von größtem Interesse zu erfahren, was tut sich in den Betrieben und Einrichtungen unseres Kreises zur Erschließung von Arbeitszeitreserven und zur Arbeitskräftefreisetzung aus der Umsetzung der Schwedter-Initiative Weniger produzieren mehr. Am 3. August führte die Arbeitsgruppe Wissenschaft und Technik der SED-Kreisleitung einen konstruktiven Erfahrungsaustausch mit den Betrieben und Einrichtungen zum Stand der Rationalisierungsobjekte zu Ehren des 40. Jahrestages der DDR durch, an der auch die meisten Mitglieder unserer Kommission Planung und Territoriale Rationalisierung teilnahmen. Aus den Erfahrungsberichten des staatlichen Forstwirtschaftsbetriebes, des Weibe-Halbmond-Däbische, Hartsteinwerke, Kreisbaubetriebe und anderen, war erkennbar, dass mit viel Engagement an wissenschaftlich-technische Aufgaben mit hohem Rationalisierungseffekt herangegangen wird und bis zum Geburtstag der Republik die eingegangenen Verpflichtungen erfüllt werden können. Aber die anschließende Diskussion zeigte auch, dass die Effektivität unserer Arbeit doch sehr wesentlich von der Leistungsbereitschaft aller bestimmt wird. Da kennt jeder Betrieb seine Schwachstellen selbst ganz genau, sei es in dem Grad der Teilzeitbeschäftigung, in der Arbeitsdisziplin, dem Arbeitsklima und anderen. Ich bin der Meinung, dass jeder Abgeordnete zu diesem Problem einen festen Standpunkt vertritt und sich selbst in seinem Arbeitsbereich mit Vorbildwirkung an die Spitze stellt. Am 6. September überzeugte sich unsere Kommission vor Ort im Fall Halbmond-Däbische vom Realisierungsstand des Rationalisierungsvorhabens Halle 14. Halle 14, das bedeutet die Errichtung einer Konfektions- und Lagerhalle für 4 Meter breite Malimo-Auslegeware mit hohem Automatisierungsgrad durch computergesteuerte automatisierte Zuführung, Lagerung und Versand. Geplante Nutzeffekte sind Senkung der Selbstkosten um 730.000 Mark pro Jahr, Einsparung von 12 Arbeitskräften, Senkung der Richtsatztage durch kontinuierliche Absatzarbeit. Unsere Wertung zu diesem Rationalisierungsvorhaben ist, dass für die Beschäftigten im technologischen Umschlagprozess damit wirklich sichtbare und spürbare Arbeitsverbesserungen geschaffen wurden. Der wissenschaftlich-technische Fortschritt verdeutlicht an diesem Objekt, dass der Mensch mit seinem Wissen und Können als Beherrscher der Technik neben dem Arbeitsprozess tritt und eine Kontrollfunktion ausübt. Ein Jugendforscherkollektiv arbeitet gegenwärtig an der Verknüpfung der zum Einsatz kommenden Computertechnik mit dem technologischen Warenfluss bis hin zur effektivsten Absatztätigkeit. Sie widmen sich aber auch zugleich den Qualifizierungsaufgaben mit all jenen Beschäftigten, deren Arbeitsaufgabe sich erneuert. Das ist ein guter zeitlicher Vorlauf. Die Leistungen dieser jungen Neuerer möchte ich besonders hervorheben, denn sie wagen sich an das sogenannte Nadelöhr heran. Gestützt auf die Erfahrungen von Ingenieurpersonal aus dem Bereich Absatz und Technik, streben sie bis Ende September erste Lösungen an. Ihre Ergebnisse werden die Effektivität des Rationalisierungsvorhabens wesentlich beeinflussen. Die von uns besichtigte Halle 14 zeigt einen technischen Arbeitsstand, der mit der erfolgten positiven Funktionsprobe der Konfektionsanlage und der geplanten Inbetriebnahme der ersten 6 Lager mit Bediengeräten Anfang Oktober ein würdiger Beitrag des Weibe-Halbmond-Däbische zu Ehren des 40. Jahrestages der DDR darstellt. Es wird ganz gewiss diesem Betriebskollektiv gelingen, die höher gestellten Ziele des Kreises Oelsnitz bei der Erschließung von Zeitreserven und der Sicherung des gesellschaftlichen Arbeitsvermögens mit der Realisierung weiterer anspruchsvoller Rationalisierungsvorhaben bis zum 12. Parteitag der SED im gesamtgesellschaftlichen Interesse zu erfüllen. Werte Abgeordnete, im Ergebnis unserer Kommissionsarbeit kommen wir Mitglieder zu der Erkenntnis, dass es nun die Aufgabe eines jeden von uns sein muss, in seinem Arbeitsfeld darauf hinzuwirken, dass mit Ideenreichtum und Begeisterung an neue technische und technologische Lösungsvarianten zur Umsetzung der Schwedt-Initiative herangegangen wird. Dazu wünsche ich uns allen viel Erfolg.
Wir danken der Abgeordneten Renate Pötsch. Das Wort erhält der Abgeordnete Klaus Jakob, Mitglied der Ständigen Kommission Landeskultur, Umweltschutz, Wasserwirtschaft und Erholungswesen. Es bereitet sich vor der Abgeordnete Klaus Knüpfer.
Liebe Abgeordnete, werte Gäste, wenige Tage vor dem 40. Gründungsjubiläum unserer Republik bin ich stolz darauf, über gute Ergebnisse des Kreisbaubetriebes bei der Erfüllung der uns übertragenen Aufgaben berichten zu können. In der Bauproduktion wurde ein Vorlauf von fast einem Tag erreicht. Die Nettoproduktion wurde mit 70.000 Mark übererfüllt. Ebenso konnten die geplanten Kennziffern der Brutto- und Nettoarbeitsproduktivität überboten werden. Sorgen machen uns die zurzeit eingetretenen Überschreitungen der Gesamtselbstkosten und die damit verbundenen Nichterfüllung der Nettogewinne. Hervorheben möchte ich auch die Tatsache, dass es uns bis auf wenige Ausnahmen gelungen ist, alle geplanten Fertigstellungstermine und wichtige technologische Zwischentermine einzuhalten. Diese guten Ergebnisse werden in erster Linie durch die politische Motivierung des weitaus überwiegenden Teils unserer Werktätigen erreicht. Auch wenn uns gerade heute in einer Zeit herrschender Klassenauseinandersetzungen der Gegner über seine Propagandamedien wieder einmal weismachen will, wie schlecht es uns die DDR-Bürger geht, sind wir stolz auf das Erreichte, auf das durch unsere Eigenarbeit Erreichte. Das ist der Standpunkt unserer Werktätigen. Dass noch viel zu tun ist, dass eine Reihe Mängel und Probleme noch bessere Ergebnisse verhindern, wissen wir besser als westliche Medienexperten. Wir wissen aber auch, dass das noch nicht Erreichte nur durch unsere angestrengte Arbeit gemeistert werden kann. Deshalb gilt es besonders jetzt, die mit dem Handlungsmotiv Arbeitszeit ist Leistungszeit auseinanderzusetzen. An jedem Arbeitsplatz und in jeder Funktion, mir als Bauleiter im Bereich Tiefbau des Betriebes ist dabei klar, dass Leiter von Kollektiven eine hohe Verantwortung tragen. Die eigene Vorbildwirkung vorausgesetzt gilt es, solche Arbeitsbedingungen zu organisieren, die die Leistungsbereitschaft der Werktätigen stimuliert. Das heißt, von der Vorbereitung bis zur Arbeitsorganisation der Baustellen alle notwendigen Voraussetzungen zu schaffen. Ich betone dabei, zu schaffen und nicht von irgendjemandem zu erwarten. Das ist ein Grundsatz meiner Arbeit. Umso leichter ist es dann, den Fragen der Einhaltung der Arbeitsdisziplin mit dem Kollektiven zu begegnen. Betrachten wir unsere Ergebnisse bei der Durchsetzung des Prinzips Arbeitszeit ist Leistungszeit im Kreisbaubetrieb, so haben wir sicher keinen Grund, uns in Zufriedenheit zu wiegen. Noch zu differenziert sind die Ansprüche an die eigene Arbeit zwischen den Kollektiven. Betrachte ich die Arbeit mit meinem Kollektiven, so sind es besonders zwei Probleme, die mir Sorgen bereiten. Einmal ist es die Vielzahl der zu gleicher Zeit laufenden Objekte, die mit zu wenig Konzentration und damit zu langen Bauzeiten betrieben werden. Zum anderen ist es die unkontinuierliche bereitgestellte Technik, die auch mit ihren hohen reparaturbedingten Ausfallquoten für zu viel Leerlauf sorgt. Das erschwert natürlich das Bemühen vieler Leiter und Arbeiter um höchste Leistungen. Trotzdem sind die damit Niveauunterschiede nicht geklärt und es ist Anspruch an die Leitungstätigkeit des Betriebes, durch konsequenter die Erfahrungen der Besten zum Maßstab aller zu machen. Von jedem Verantwortlichen muss auch Verantwortung gefordert und getragen werden. Wir sind uns auch als Betriebskollektiv bewusst, welchen Einfluss unsere Arbeit auf die Meinung der Bürger unseres Kreises zur konsequenten Verwirklichung der Beschlüsse unserer Partei und Regierung hat. So freut uns die hohe Wertschätzung der Adorfer über die vor wenigen Wochen abgeschlossene Wohnungsbaustelle am Ernst-Dehmann-Platz. Und es ärgert uns, dass es nicht gelungen ist, die Fließstrecke in der August-Bebel-Straße Elsnitz zum vorgesehenen Termin abzuschließen. Liebe Abgeordneten, werte Gäste, trotz der hier aufgezeichneten Probleme möchte ich noch einmal betonen, dass das Handlungsmotiv Arbeitszeit ist Leistungszeit auch in meinem Betrieb bestimmend für die Arbeit unserer Bauleute ist. Die im Neuen Deutschland erschienene Artikelserie und Vorbereitung des 12. Parteitagsbundes, besonders die Ausführung von Genossen Dich, machen uns auf die richtige Bewertung der Leistung aufmerksam. Die vielen Hinweise zur Plandiskussion, die Aktivitäten zu den Höchstleistungsschichten zu Ehren des Weltfriedentags und die Gespräche und Verpflichtungen, die zurzeit laufen, gewerkschaftlichen Massenkontrollen beweisen, dass ebenso wie die neu entstandenen Wohnungen und Gemeinschaftseinrichtungen in allen Städten und Gemeinden unseres Kreises. Die vor uns liegende Wegestrecke zum 12. Parteitag der SED werden wir mit höchstmöglichen Ergebnissen 1989 vorbereiten. Danke.
Wir danken den Abgeordneten Klaus Jakob. Es hat das Wort der Abgeordnete Klaus Knöpfer, Vorsitzender der Ständigen Kommission Gesundheits- und Sozialwesen. Es bereitet sich vor die Abgeordnete Marion Schröder.
Herr liebe Abgeordnete des Kreistages, werte Gäste. Unsere heutige Kreistagssitzung befasst sich mit einem äußerst bedeutsamen Problem, dem effektiven Einsatz des gesellschaftlichen Arbeitsvermögens. Die Ausführungen des Vorsitzenden der Kreisplankommission haben mit aller Deutlichkeit auf die Bedeutung des effektiven Einsatzes des gesellschaftlichen Arbeitsvermögens hingewiesen und die Vielfalt der Faktoren, die dabei wirken, aufgezeigt. Der Anteil des Krankenstandes an den beeinflussbaren Ausfallzeiten ist mir Anlass, zu versuchen, einiges zum Krankenstand im Zusammenhang mit der heutigen Problematik zu sagen. Grunderkenntnis muss sein: Krankenstand ist weder Privatsache noch medizinisches Tabu, sondern berührt uns alle. Krankenstand ist eine gesellschaftliche Größe, die sich auf das Leben des Einzelnen und seine Familie auswirkt, die sich auf die Leistungskraft unserer Volkswirtschaft auswirkt und unmittelbar Umfang und Qualität zum Beispiel der Dienstleistungen, der Versorgung der Bevölkerung und nicht zuletzt den Grad der medizinischen Betreuung bestimmt. Krankenstand verursacht erhebliche Kosten für die Gesellschaft und bringt persönliches Leid für Einzelne und ganze Familien. Krankenstand führt unweigerlich zu Mehrbelastungen der im Arbeitsprozess verbliebenen Werktätigen und verursacht wieder Krankenstand. Man könnte auch sagen, der Krankenstand in seiner derzeitigen Höhe steht uns schlecht zu Gesicht und der weiteren Verwirklichung der Hauptaufgabe entgegen. Daran ändert auch die erfreuliche Krankenstandsentwicklung 1988 zu 1989 nichts. Per Juli 1988 hatten wir einen Krankenstand von noch 6,72%, in diesem Jahr von 6,11%. An Ausfallzeit bedeutet das, dass jeder Vollbeschäftigte in den ersten 7 Monaten dieses Jahres etwa 9 Tage allein infolge eigener Arbeitsunfähigkeit dem Arbeitsprozess entzogen wurde. Im gesamten Jahr 1988 waren das 19 Tage. Und Ausfallzeiten infolge Krankheit sind leider nicht die einzigen. Das wurde im Referat schon deutlich angesprochen. Man kann es auch anders ausdrücken, das haben wir heute schon einmal gehört. Täglich fehlen uns aus oben genannten Gründen etwa 1000 Werktätige im Arbeitsprozess. Stellt sich die Frage: Wer ist schuld? Welche Fehler werden gemacht? Sind wir zu großzügig? Oder ist etwa der Gesundheitszustand der Bevölkerung so schlecht? Das sind Fragen, die sehr einfach klingen, aber bei Weitem nicht so einfach zu beantworten sind. Am Krankenstand sind eine Menge von Faktoren beteiligt. In der Anordnung über die Arbeitsbefreiung bei Arbeitsunfähigkeit ist festgelegt, ich zitiere hier, die Erhaltung, Förderung und Wiederherstellung der Gesundheit und Leistungsfähigkeit der Werktätigen stellt an das ärztliche Wissen und Können sowie an die medizinische Betreuung hohe Anforderungen. Die Entscheidung über Arbeitsbefreiung bei Arbeitsunfähigkeit verlangt angesichts ihrer Bedeutung für den Werktätigen und die Gesellschaft ein hohes Maß an Verantwortungsbewusstsein der entscheidungsberechtigten Ärzte. Ende des Zitats. Dem Arzt jedoch die Verantwortung für den Krankenstand allein aufzubürden, wäre wohl doch zu einfach. Täglich kommen eine Menge Patienten mit echten, aber auch mit übertrieben dargestellten Beschwerden und leider auch mit vorgetäuschten Krankheiten zu ihm. Und welche Symptome man bei den verschiedenen Krankheiten schildern muss, das wissen unsere Menschen nunmehr. Und wenn nicht, dann helfen solche Zeitschriften wie Gesundheit, Wochenpost, Für dich und Ähnliches mit dem nötigen Wissen aus. Kein einfaches Amt für den Arzt. Echtes von Unechtem zu unterscheiden. Und ein spezifisches Messgerät oder gar einen Lügendetektor auf diesem Gebiet gibt es nicht. Und ich denke, das brauchen wir auch nicht. Oftmals bleibt aber dem Arzt aufgrund der Darstellung des Patienten vorerst keine andere Wahl, als den Krankenschein auszuschreiben und eine tiefergehende Diagnostizierung durch Röntgen, Labor und so weiter einzuleiten. Hinderlich dabei sind jedoch nach wie vor zu lange Wartezeiten auf Diagnostik und physiotherapeutische Behandlungen. Auch die derzeit noch recht komplizierte Organisation bei Überweisungen zum Facharzt, bei denen sich der Patient vielfach die Termine selbst organisieren muss, wirkt hier nicht förderlich. Dazu gehören auch fehlende Informationen seitens des überweisenden Arztes über die Dringlichkeit der Facharztbehandlung. So gehen oftmals wieder Wochen ins Land. Was das Auftreten der Patienten beim Arzt und ihr Fixieren auf einen Krankenschein betrifft, dafür kann der Arzt nicht alleine verantwortlich gemacht werden. Dass hier nicht nur der Arzt, sondern auch der Betrieb und das Arbeitskollektiv Verantwortung tragen, soll aus Folgendem deutlich werden. Wir müssen bedenken, der Arzt kennt nicht die familiäre Situation und daraus resultierende Probleme. Hier soll zwar das Hausarztprinzip Abhilfe schaffen, aber ich denke doch nur zum Teil. Der Arzt kennt nicht Vorkommnisse oder Ereignisse im Betrieb, kennt nicht die betriebliche Situation und schon gar nicht persönliche Differenzen des Werktätigen mit seinem Leiter oder anderen Kollegen. Aus solchen Situationen heraus resultiert nicht selten der Drang, krankgeschrieben zu werden. Über diese Dinge weiß aber der Betrieb, die BGL, der Rat für SV oder die Gewerkschaftsgruppe besser Bescheid. Also müssen von Ihnen die notwendigen Informationen für den Arzt kommen. Das ist nicht immer einfach, manchmal auch unangenehm, verlangt viel Fingerspitzengefühl und vor allem kollektives Handeln und Verhalten. Nicht akzeptiert werden kann unkritisches Verhalten zu sogenannten Krankmachern, indem man lediglich feststellt, nun hat er doch wieder seinen Krankenschein, das macht er doch jedes Jahr um diese Zeit so. Und nicht wenige Krankenscheine flattern dem Betrieb im Ergebnis arbeitsrechtlicher Auseinandersetzungen auf den Tisch, manchmal vom Werktätigen schon vorher angekündigt. Und leider wird auch noch zu oft der Krankenschein als Legitimation für ausgedehnte Gaststättenbesuche missbraucht. Werden solche Vorkommnisse bekannt, muss man als Betrieb gemeinsam mit dem Arzt schnell handeln und den gesetzlichen Zustand wiederherstellen. Soweit dazu. Für die medizinischen Einrichtungen und ihre Leitung im Kreis und für die Leitungen der Betriebe und Institutionen gibt es in den methodischen Hinweisen für die Auswertung des Krankenstandes eine Reihe von Festlegungen, in deren Durchsetzung unserer Auffassung nach noch erhebliche Reserven stecken. Es soll hier nur auf die Möglichkeit der vorzeitigen Vorladung zur Ärzteberatungskommission hingewiesen werden. Spezifisch auf den Kreis Oelsnitz bezogene Festlegungen gibt es dazu weiterhin im gemeinsamen Maßnahmenplan des Rates des Kreises und des FDGB-Kreisvorstandes zur weiteren Verbesserung des Gesundheitsschutzes der Werktätigen und zur Senkung des Krankenstandes. Die Wirksamkeit der Vorladung zur Ärzteberatungskommission ist unumstritten. Wie viele schon vor dem ersten EBK-Termin wieder gesund werden, ist nicht zu ermitteln, müsste aber resultierend aus Erfahrung der Betriebe etwa die Hälfte aller EBK-Vorladungen ausmachen. Von den Patienten, die bei der EBK erscheinen, wurden 1988 45% bereits bei der ersten Vorstellung für arbeitsfähig befunden. Ich möchte hier die EBK nicht als Schreckgespenst darstellen, denn sie ist keinesfalls eine Gesundschreibekommission, sondern ihre beratende Funktion gegenüber Arzt und Patienten ist nicht minder wichtig, wobei letzteres, so denke ich, in der Praxis noch ausbaufähig ist. Was hat für unseren Kreis noch Bedeutung für den Krankenstand? Bei Auswertungen fällt immer wieder auf, dass unser Kreis hinsichtlich der Dauer der Arbeitsunfähigkeit am Ende aller Kreise des Bezirkes liegt. Seit Jahren liegen wir in der durchschnittlichen Arbeitsunfähigkeitsdauer über dem Durchschnitt des Bezirkes und der Republik und das manchmal um mehrere Tage. Jeder kann sich also selbst ausrechnen, welche Reserven allein dadurch erschlossen werden können, wenn jeder Krankenfall nur um einen Tag kürzer wäre. 1988 hatten wir 21.313 Krankschreibungen. Das wäre über den Timing gepeilt das Arbeitsvermögen von etwa 82 Werktätigen, was dieser eine Tag bringen würde. Allen Gesundheitseinrichtungen wird durch die Verwaltung der Sozialversicherung vierteljährlich eine namentliche, arztbezogene Auswertung der Arbeitsunfähigkeitsdauer gegliedert nach Diagnosegruppen zur Verfügung gestellt. Diese Auswertung macht vor allem die Differenziertheit zwischen den einzelnen Ärzten deutlich und sollte mit mehr Konsequenz als bisher ausgewertet werden. Nun noch etwas zur Ökonomie des Krankenstandes. Durch den Rat des Kreises werden jährlich für das örtliche Gesundheitswesen ca. 23 Millionen Mark aufgewendet. Durch die gewerkschaftlich geleitete Sozialversicherung und die staatliche Versicherung wurden darüber hinaus allein für Medikamente und Krankengeld für Werktätige unseres Kreises weitere 18,9 Millionen Mark bereitgestellt. Bei Krankengeld sind das pro Werktätigen etwa 510 Mark im Jahr und bei Arzneimitteln 250 Mark pro Einwohner. Erhebliche Mittel, die uns neben dem damit verbundenen Arbeitszeitausfall erheblich belasten. Eingedenk der Tatsache, dass der Versicherte maximal 25% der Ausgaben der Sozialversicherung durch eigenen Beitrag deckt, wird ein weiteres Mal deutlich, dass Arbeitsunfähigkeit nicht nur Privatsache ist. Noch ein Problem. Was, so schätzen wir ein, der Senkung des Krankenstandes überhaupt nicht dienlich ist. Für dieses Jahr wird durch die Betriebe ausgewiesen, dass ca. 5.000 Werktätige an exponierten Arbeitsplätzen arbeiten und dort dem Einfluss von einem oder mehreren Schad- bzw. Belastungsfaktoren ausgesetzt sind. Und meines Wissens hat sich an dieser Zahl in den letzten Jahren kaum etwas geändert. Herr Abgeordneter, ich habe versucht, die eingangs genannte Problematik an einigen ausgewählten Faktoren und Problemen deutlich zu machen, Verantwortung klarzustellen und die Notwendigkeit gemeinsamen, koordinierten Handels zu begründen. Vielleicht hat manche Ladenschließung, eingeschränkte Öffnungszeiten im Handel und lange Wartezeiten bei Dienstleistungen und manche Warenlücke ihre Ursache auch in einem hohen Krankenstand. Ich bitte Sie deshalb, jeder in Wahrnehmung seiner Verantwortung sich den hier dargestellten Problemen, dass sich jeder in Wahrnehmung seiner Verantwortung den sich hier dargestellten Problemen widmet und mithilft, alle Voraussetzungen für eine weitere erfolgreiche Sozialpolitik auf der Grundlage der Beschlüsse der Partei der Arbeiterklasse und der Regierung der DDR zu schaffen. Dankeschön.
Wir danken den Abgeordneten Klaus Knöpfer. Das Wort hat die Abgeordnete Marion Schröder, Mitglied der Ständigen Kommission Finanzen und Preise. Es bereitet sich vor Genosse Ulrich Reinl.
Werte Abgeordnete, werte Gäste, ich möchte heute einmal über einige Erfahrungen der BHG Oelsnitz bei der Vorbereitung und Einführung von Produktivlöhnen zur Erhöhung einer leistungsstimulierenden Wirkung in allen Leitungsbereichen des Betriebes sprechen. Ziel und Anliegen der Einführung von Produktivlöhnen ist die Weiterführung einer leistungsorientierten Lohnpolitik. Die Einheit von Wirtschafts- und Sozialpolitik muss für die Werktätigen auch durch die leistungsorientierte Lohnpolitik unmittelbar erlebbar werden. Wir als BHG Oelsnitz sind Konsultationsbetrieb zur Weiterführung der Produktivlöhne in 272 BHG der Republik. Es kommt uns darauf an, eine richtige Ausgangsposition zu schaffen, um den geforderten Leistungsanstieg in allen Kollektiven zu diskutieren und ein entsprechendes Leistungsangebot zu unterbreiten. Im Parteikollektiv, der BGL und in den Arbeitskollektiven waren viele Aussprachen notwendig. Vor allen Dingen steht die Einführung von Produktivlöhnen wesentlich höhere Anforderungen an die Leitungstätigkeit. Besonders auch bei der Durchführung analytischen Arbeiten in den einzelnen Arbeitsprozessen zur Erarbeitung von Leistungskennzahlen. Leistungsstimulierende Kennzahlen sind lohnwirksam zu machen, ohne den vorgegebenen Lohnfonds zu gefährden. Nachdem wir ein entsprechendes Leistungsangebot unterbreitet hatten, konnte mit der Erarbeitung der entsprechenden Lohnformvereinbarungen in den einzelnen Leistungsbereichen begonnen werden. Aber erst noch einmal zurück zum Leistungsangebot. Das sieht bei uns wie folgt aus. Steigerung des Nettoergebnisses auf 117,1% zum Vorjahr. Nettoprodukt auf 111,6% zum Vorjahr. Leistung in Wertkennziffern 110,6% zum Vorjahr. Und der Kostensatz beträgt 74,8%. Steigerungsraten, zum Beispiel Warenumsatz Baustoffe, auf 110,9% zum Vorjahr, Artikel Haushof und Garten 110,1% Vorjahr und die Sortimente der Zusatzproduktion auf 110%. Dieses Angebot entspricht der Orientierung von Partei und Regierung, dass möglichst eine zweistellige Steigerungsrate anzustreben ist. Nach Analysierung der einzelnen Arbeitsprozesse wurden von uns in den Leistungsbereichen Kennzahlen der Arbeitsleistung und Leistungskennziffern erarbeitet, die dann in den entsprechenden Lohnformvereinbarungen ihren Niederschlag finden. So bewerben sich folgende Leistungskennziffern. Bei Produktionsarbeitern, Kraftfahrern und Arbeitern im Transport und Umschlag wählen wir die Lohnform Prämienstücklohn. Für die einzelnen Arbeitsgänge werden Kennzahlen vorgegeben in Minuten oder Geld. Für notwendige Arbeitsleistungen, die nicht normierbar sind, zum Beispiel Pflegeleistungen, Reparatur, vom Werktätigen nicht zu vertretende Wartezeiten und so weiter, gibt es Festbeträge der Lohnprämie. Die Erreichung der Arbeitsergebnisse werden in Qualität 1 und 2 entsprechend vorgegebener Qualitätsmerkmale eingestuft und abgerechnet. Bei Verkaufskräften wird die Höhe der Lohnprämie an den erreichten Umsatz gebunden. So gibt es je Prozent Planerfüllung einen bestimmten Marktbetrag bei Qualität 1 oder 2. Bei technisch-ökonomischen Kräften gibt es eine vierteljährliche Leistungseinschätzung und eine Abrechnung spezifischer Vorgaben. Bei hohen Fachschulkadern wird der leistungsorientierte Gehaltszuschlag an ökonomische Kennziffern gebunden, wie zum Beispiel Nettoergebnis, Arbeitsproduktivität, Umsatz usw. So Voraussetzung einer ordentlichen Bruttolohnrechnung in den produktiven und kaufmännischen Bereichen ist die richtige Einstellung der mittleren Kader zur Gesamtproblematik und zur Bewertung der quantitativen und qualitativen Kennzahlen. Das setzt wiederum voraus, dass die Lohnpolitik und deren Abrechnung beherrscht wird. Die Abrechnung des ersten Monats nach Einführung der Produktivlöhne hat bewiesen, dass die Werktätigen mitdenken und sich auch ihre Leistungserfüllung ausrechnen. Es kann auch nachgewiesen werden, dass eine Steigerung der Arbeitsleistung zu erkennen ist und unproduktive Stunden abgebaut wurden. Das Verhältnis zwischen Steigerung der Produktivität und Durchschnittslohn wird mit der geplanten und erreichten Leistungssteigerung zugunsten der Arbeitsproduktivität erreicht. Das kann anhand der Abrechnung auch bei 31.08. bewiesen werden. Aber trotz der erreichten Ergebnisse gibt es aber auch bei uns noch Reserven, die es gilt, zukünftig noch umfassender zu nutzen. So ist es notwendig, die Arbeitsorganisation im Betrieb noch effektiver zu gestalten. Hierbei geht es vor allem um solche Probleme wie verstärkte Abstimmung der Warensortimente zwischen den einzelnen Verkaufseinrichtungen, exakte Vertragsgestaltung mit Lieferanten und Kontrolle der Warenbereitstellung, straffe Einsatzplanung im Bereich Transport und Umschlag zur Vermeidung von Warte- und Stillstandszeiten sowie die Sicherung der Tagfertigkeit in der Abrechnung der Arbeitsprozesse zur Kennzifferermittlung. Allen Betrieben, die in den kommenden Monaten und Jahren für die Einführung der Produktivlöhne vorgesehen sind, können wir empfehlen, mit der Erarbeitung des betrieblichen Maßnahmenplans sofort ohne Verzug zu beginnen. Ein Jahr Vorbereitungszeit ist schneller vorbei, als man denkt, weil zwischendurch auch noch andere Tagesfragen zu lösen sind. Die verbindlich vorgeschriebene Erarbeitung vieler betrieblicher Kennziffern bis hin zu einer aussagefähigen Lohnverwendungskonzeption müssen inhaltlich den Kern der Weiterführung leistungsstimulierender Lohnpolitik treffen. Die notwendigen finanziellen Mittel, also der Lohnfonds, sind von dem Betrieb selbst zu erwirtschaften. Für unseren relativ kleinen Betrieb benötigen wir dazu jährlich rund 100.000 Mark mehr Lohnfonds. Daraus resultiert, dass die Werktätigen von Anfang an in die Vorbereitung und Einführung der neuen Löhne und Gehälter einbezogen werden, um eine von Initiativen getragene Atmosphäre des Kampfes um höhere Leistungen zu schaffen. Für die politische Arbeit gilt deshalb der bewährte Grundsatz, dass die eigenen Arbeitsergebnisse den Lohn bestimmen und jede Lohnerhöhung durch höhere Leistung begründet ist. Ich danke.
Wir danken der Abgeordneten Marion Schröder. Es hat das Wort der Genosse Ulrich Reinl, amtierender Direktor für Absatz und Beschaffung des VLB Hartsteinwerke Vogtland. Es breitet sich vor der Abgeordnete Dietmar Kühn.
Werte Abgeordnete, werte Gäste, ich möchte zu einigen Problemen der Gewinnung von Werktätigen für neue Aufgaben, insbesondere über die Notwendigkeit der Freisetzung und der Umsetzung dieses umfassenden Prozesses im VLB Hartsteinwerke Oelzens-Vogtland berichten. Die weitere erfolgreiche Verwirklichung der Hauptaufgabe in ihrer Einheit von Wirtschafts- und Sozialpolitik erfordert entsprechend der ökonomischen Strategie der SED eine rationelle Nutzung des gesellschaftlichen Arbeitsvermögens. Leistungswachstum und hohe Steigerungsraten der Arbeitsproduktivität auf dem Weg der umfassenden Intensivierung durch Anwendung moderner Schlüsseltechnologien sind dauerhaft nur möglich, wenn das große Potenzial des Arbeitsvermögens rationell genutzt und produktionswirksam eingesetzt wird. Die Gewinnung von Arbeitskräften für neue Aufgaben ist demzufolge eine folgerichtige Erscheinung der Weiterentwicklung der sozialistischen Volkswirtschaft, die sich aus dem Wesen und aus Entwicklungsbedingungen der Intensivierung ergibt.